Der befleckte Ritter. Die Nacht war für die Jahreszeit sehr kühl, selbst für den Herbst. Ein kräftiger, feuchter Wind wehte durch die Gassen und wirbelte den Staub des Tages auf. Nordwind, und er bringt Kälte mit sich. Sir Aris Oakheart zog seine Kapuze hoch, um sein Gesicht zu verhüllen. Es wäre nicht gut, wenn man ihn erkannte. Vor 14 Tagen hatte man einen Kaufmann in der Schattenstadt niedergemacht, einen harmlosen Mann, der nach Dorne gekommen war, um Obst zu kaufen und anstelle von Datteln den Tod gefunden hatte. Sein einziges Verbrechen hatte darin bestanden, aus King's Landing zu stammen.
»In mir würde der Pöbel einen härteren Gegner finden.«
Fast hätte er einen Überfall begrüßt. Seine Hand strich sanft über das Heft seines Langschwerts, das halb in den Falten seiner beiden Leinenroben verborgen war, eine mit türkisfarbenen Streifen und aufgereihten goldenen Sonnen und darunter ein leichteres Gewand in Orange. Die dornische Kleidung war bequem, doch sein Vater wäre entsetzt gewesen, hätte er noch gelebt und seinen Sohn in solcher Aufmachung gesehen. Er war ein Mann aus der Weite, und die Dornischen waren der alte Feind, wie die Wandbehänge von Old Oak bezeugten. Aris brauchte nur die Augen zu schließen, um sie vor sich zu sehen. Lord Edgaren der Freigebige, der in ganzer Pracht dasaß, während sich die Köpfe von 100 Dornischen um seine Füße häuften. Die drei Blätter im Prinzenpass, von dornischen Speeren durchbohrt. Alistair, der mit letztem Atem in sein Kriegshorn stieß. Sir Oliver, die grüne Eiche, ganz in Weiß, wie er an der Seite des jungen Drachen starb. Dorne ist nicht der rechte Ort für einen Oakheart. Bereits vor Prinz Oberyns Tod hatte sich der Ritter jedes Mal in seiner Haut nicht wohlgefühlt, wenn er den Bereich von Sunspear verließ und durch die Gassen der Schattenstadt ging. Wo immer er auftauchte, spürte er Blicke auf sich ruhen, kleine, schwarze, dornische Augen, die ihn mit kaum verhohlener Feindseligkeit anstarrten. Die Händler versuchten nach Kräften, ihn bei jeder Gelegenheit zu betrügen, und manchmal fragte er sich, ob die Schankwirte wohl in seine Getränke spuckten. Einmal hatte eine Gruppe zerlumpter Jungen ihn mit Steinen beworfen, bis er das Schwert zog und sie daraufhin das Weite suchten. Der Tod der roten Viper hatte die Dornischen noch mehr in Wallung gebracht, obzwar sich die Lage in den Straßen ein wenig beruhigt hatte, seit Prinz Doran die Sandschlangen in einen Turm gesperrt hatte. Dennoch wäre es regelrecht eine Aufforderung zu einem Überfall gewesen, in der Schattenstadt den weißen Mantel zu tragen. Er hatte drei mitgebracht, zwei aus Wolle, einen leichten und einen schweren, und einen dritten aus feiner weißer Seide. Ohne den weißen Umhang fühlte er sich nackt.
»Besser nackt als tot«, sagte er sich. »Ich bleibe trotzdem ein Mitglied der Königsgarde auch ohne Mantel. Sie muss das respektieren. Ich muss es ihr begreiflich machen.«
Er hätte sich niemals in diese Sache hineinziehen lassen sollen, doch wie der Sänger sagte, vermag die Liebe aus jedem Mann einen Toren zu machen. In der Hitze des Tages, wenn nur Fliegen durch die staubigen Gassen schwirrten, wirkte Sunspears Schattenstadt wie ausgestorben, doch mit Anbruch des Abends erwachten die Straßen zum Leben. Sir Aris hörte leise Musik, die von einem der mit Jalousien verschlossenen Fenster herunterdrang, und irgendwo wurde die Fingertrommel im raschen Rhythmus eines Speertanzes geschlagen und gab der Nacht einen Puls. Wo sich drei Gassen unterhalb der zweiten Wendelmauer trafen, rief ihm ein Kissenmädchen etwas von einem Balkon zu. Sie war lediglich in Juwelen und Öl gekleidet. Er warf ihr einen Blick zu, zog die Schultern hoch und ging weiter durch den bissigen Wind.
»Wir Männer sind so schwach. Unsere Körper üben selbst beim edelsten Verrat.«
Er dachte an König Baelor den Seligen, der bis zur Ohnmacht gefastet hatte, um die Lüsternheit zu bezähmen, die ihm Schande bereitete.
Sollte er seinem Beispiel folgen?
Ein kleiner Mann stand in einem Torbogen, schmorte Schlangenstücke über einem Kohlenbecken und wendete sie mit einer Holzzange, wenn sie knusprig wurden. Der stechende Geruch der Soßen trieb dem Ritter die Tränen in die Augen. »Die beste Schlangensoße enthielt einen Tropfen Gift«, hatte er gehört, »und außerdem Senfkörner und Drachenpfefferschoten. Myrcella hatte sich ebenso rasch für das dornische Essen begeistert wie für den dornischen Prinzen, und von Zeit zu Zeit probierte Sir Aris ihr zuliebe eine oder zwei der Speisen. Sie versenkten ihm den Mund, so dass er keuchend nach dem Wein griff, und brannten sogar noch schlimmer, wenn sie wieder herauskamen. Seine kleine Prinzessin jedoch hatte eine Leidenschaft dafür entwickelt. Er hatte sie in ihren Gemächern zurückgelassen, wo sie sich gegenüber von Prinz Tristan über einen Spieltisch beugte und hübsche Spielsteine über Vierecke aus Jade und Karneol und Lapislazuli schob. Myrcella hatte die vollen Lippen leicht geöffnet, die grünen Augen konzentriert zusammengekniffen. »Kühwasse«, nannte sich das Spiel. Es war mit einer Handelsgaleere aus Volantes in die Plankenstadt gelangt, und die Waisenkinder hatten es überall am Green Blood verbreitet. Der dornische Hof war verrückt danach. Sir Aris dagegen machte es verrückt. Es gab 10 Steine mit jeweils verschiedenen Eigenschaften und Kräften, und das Brett veränderte sich von einem Spiel zum anderen, je nachdem, wie die Spieler ihre Vierecke anordneten. Prinz Tristan war sofort in das Spiel vernarrt gewesen, und Myrcella hatte es gelernt, damit sie mit ihm spielen konnte. Sie war noch nicht ganz 11, ihr Verlobter schon 13, trotzdem gewann sie inzwischen die meisten Partien gegen ihn. Tristan störte das anscheinend wenig. Die beiden Kinder hätten unterschiedlicher nicht sein können, er mit seiner Olivenhaut und dem glatten schwarzen Haar, sie blass wie Milch und mit wallenden goldenen Locken, hell und dunkel, wie Königin Cersei und König Robert.